Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und einen wunderschönen guten Tag an den lieben Martin. Hi.
Hallo, schönen guten Morgen.
So, heute endlich mal wieder eine Folge zu zweit, Martin. Und worüber wollen wir heute reden?
Wir reden heute über verkettete Gespräche. Wir wollen quasi Dinge rauskriegen, die schlummern in der Organisation. Quasi kulturelle Muster, die sozusagen das Verhalten von Mitarbeitern bedingt, ja. Und ganz im Sinne von Laura Croft aus Wiege des Lebens, ne? Alles, was verloren ist, soll gefunden werden. Und wir finden alles.
Sehr gut. Genau. Es ist wir nennen das ja auch Kulturmusteranalyse, wenn man so will, ne? Also über diese verkettete Gespräche, und wir werden gleich auch noch erklären, wie die genau funktionieren, probiert man ein bisschen Herr zu werden oder zu verstehen, wie diese Kultur in einem Unternehmen eigentlich funktioniert. Wenn wir jetzt über Kultur reden, wollte ich einfach nur noch mal einen Disclaimer machen, nämlich Kultur, das haben wir mehrfach hier in diesem Podcast schon erwähnt, ist ja das, was sich hinter dem Rücken der Akteure ausbildet. Wir benutzen immer das Bild von einem Schatten. Also wenn ich ein Objekt nutze und der wirft dann einen Schatten, dann kann ich den Schatten nicht direkt verändern. Ich muss das Objekt verändern oder es verschieben, damit sich der Schatten ändert. Das ist sozusagen die Analogie, die Metapher, mit der wir gerne arbeiten. Und was es auch damit auf sich hat, ist, da verweise ich jetzt wieder an die wunderschöne Folge mit Thorsten Groth und Tim Richter, die in ihrem Buch geschrieben haben: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Bild an der Wand beobachte, wird, glaube ich, sicherlich jeder hier von den Hörern und Zuhörerinnen merken, dass mir irgendwann der Hintergrund verschwimmt. Ne? Also ich beobachte das Bild, aber ich kann das Bild nur sehen, weil es sich vom Hintergrund abhebt. Und das ist auch ganz normal, das ist menschlich, wir wollen unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Da gibt es auch psychologische Begriffe für die Inattentional Blindness und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber wichtig ist, dass wir als Externe, wieder mal ein Pro für gute Beratung, mit anderen Unterscheidungen beobachten, als es unsere Kunden tun. Das ist das, was Luhmann meinte, wenn er sagt, wir beobachten den Beobachter beim Beobachten. Was klingt jetzt irgendwie sehr akademisch, ne? Aber
ist sperrig, ja.
Ist ein bisschen ist sperrig.
Zweite Ordnung quasi, sagte glaube ich auch, ne? Also genau. Ins Quadrat oder so, ne? Aber das ist super wichtig, ne? Weil, also warum machen wir den ganzen Sums? Ja, weil wir wollen quasi Muster erkennen, die der Wertschöpfung schädlich sind, und wollen Muster erkennen, die der Wertschöpfung quasi gut tun. Und um diese Unterscheidung zu machen, müssen wir das Muster halt erst erkennen. Ne? Und das Problem ist, warum braucht es Beratung? Na, weil ich selber das nicht kann. Weil für mich dieses Muster, also diese Kultur, ja normal ist. Ich nehme sie ja ständig in Gebrauch.
Als Mitarbeiter,
ja, diese als Organisation. Mitarbeiter, ja, ganz, ja. Ganz genau. Ich nehme sie dauernd her. Das heißt, du kannst nicht erklären, was normal ist für dich, so, ne? So wie Luft zum Atmen. Ja? Daher braucht es quasi jemand, der da von extern drauf schaut. Und wie macht der das? Na, der muss ihn beobachten, und das ist diese zweite Ordnung, indem er die Kultur in Gebrauch nimmt. Also indem er dieses Werkzeug, dieses Ding, was er, oder was auch immer er da nimmt, diese Kultur benutzt. Ja, also, und es äußert sich in so Sätzen wie so, also bei uns ist das so und so, dann machen wir das so und so. Ja, in dem Moment nutzt der Kultur. Ja, und das gilt zu immer, beobachten.
Ja, bei uns ist immer, ne? So und so. Immer oder? Wenn, dann, das sind solche gute Indikatoren dafür, dass jemand die informellen Regelwerke einer Organisation nutzt.
Genau. Und man merkt schon an dem Satzbau, ne, man beachte, bei uns ist das so. Er distanziert sich quasi davon. Heißt im Umkehrschluss, bei ihm persönlich kann es sein, dass es anders ist.
Mhm, ja.
Also genau. Da haben wir wieder die Trennung von Psyche und Organisation in dem Fall.
Ja, ja. Um jetzt auf diese Unterscheidung nochmal einzugehen, ne, diese zweite Ordnung heißt einfach nur, und da werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge zu machen, wenn ich beobachte, heißt es ja nichts anderes, dass ich von Unterscheidung Gebrauch mache. Also ich laufe durch die Welt und dann betrachte ich Dinge und muss unterscheiden. Und deswegen kann ich Dinge wahrnehmen. Wie dass ich das Bild nur sehe, weil es sich von dem Hintergrund unterscheidet. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich als Externer, als Berater hinkomme, beobachte ich mit anderen Unterscheidungen. Und deswegen gibt es eine Differenz und die kann ich sichtbar machen. Ne? Ich kann also dem Kunden spiegeln, du beobachtest gerade so und so und ich sehe, wie du diese Unterscheidung benutzt. Und auf einmal kann ich ihm die transparent machen. Ne? Ich kann ihm sagen, hey, siehst du überhaupt noch den Hintergrund des Bildes? Du betrachtest gerade nur das Bild, aber es gibt auch noch einen Hintergrund. Der ist komplett in, also sozusagen in Anführungsstrichen, in den Hintergrund gerutscht. Und das ist ein Vorteil, den man hat, wenn man als Externer draufschaut, weil wir eben nicht in dieser Kultur gefangen sind und den Kunden dabei beobachten, wie er über seine Unterscheidung Kultur in Gebrauch nimmt. Und wie das jetzt konkret geht, das wollen wir heute mal näher erklären.
Ja, na, das geht natürlich dann so los, dass wir mit den Leuten irgendwie in einen Kontakt treten müssen. Ne? Also das heißt, wir müssen die beim Beobachten beobachten. Das heißt, wir werden mit denen quatschen müssen, mit denen reden müssen. Und da werden wir Fragen stellen müssen. Jetzt gibt es die Krux, dass wenn ich etwas nicht weiß, kann ich auch die Frage nicht formulieren. Das ist total doof. Ne? Also wenn ich unwissend bin, was ich da jetzt fragen sollte. Das heißt, ich muss eine Frage stellen, die dazu führt, dass er mir was erzählt, wo ich selbst die Frage nicht formulieren hätte können.
Das klingt tricky. Das
klingt total tricky, ist aber box simple. Das ist einfach eine Gesprächsfragetechnik, die darauf beruht, dass ich jemanden provoziere. Ich provoziere ihn mit irgendeinem Satz, mal mehr, mal weniger, sag, also bei euch ist das doch so und so. Und dann sagt er, dann korrigiert er mich, nimmt quasi seine Kultur in Gebrauch, sagt, nee, bei uns ist es ganz anders. Bei uns ist es so und dann, pass auf, in dem Fall ist es so und da und es ist so und das ist so. Ah, interessant. In dem Moment erklärt er mir was, was ich gar nicht hätte fragen können.
Also provozieren ist jetzt hier nicht negativ gemeint, sondern eher positiv. Ne? Wir wollen gemeinsam etwas herausfinden über die Organisation und die Provokation liegt darin, dass wir kulturelle Muster als eine Hypothese, als eine provokante kulturelle Hypothese unserem Gegenüber, ich sage jetzt einfach mal so salopp, an den Kopf knallen. Ja? Wie wir das machen, wie wir auf diese Hypothesen kommen, sagen wir gleich auch noch. Und dann kann er sich korrigieren. Ne? Also zum Beispiel wäre sowas wie, bei euch macht man nur Karriere, wenn man Feuer löscht. So, und dann kann er sagen, ne, also das stimmt ja überhaupt nicht. Und das ist dann für uns eigentlich ein super Case, weil dann korrigiert er und sagt, nee, man muss sich mit seinem Chef gut stellen, dann muss man sich da einschleimen und dann geht man dreimal im Jahr mit dem Essen, am besten immer im Herbst, wenn dann nämlich gerade die Gehaltsrunden sind und dann ist man eigentlich safe. Ah, okay, sehr gut.
Mhm. So läuft es, ja.
So läuft es.
Genau, und das Framing für so ein Gespräch ist natürlich so, dass man idealerweise demjenigen das genauso erklärt. So wie wir das jetzt gerade machen, also das offen spielt. Ne? Also ich ein bisschen darauf vorbereite, pass auf, wenn ich jetzt dich, sage ich mal, in meiner professionellen Intuition einen Impuls gebe oder eine Provokation gebe, dann meine ich dabei nicht dich. Ich möchte die Organisation beobachten und du musst mir helfen dabei. Also wir schauen, ich hole ihn so ein bisschen auf meine Seite, so wir schauen zusammen auf deine Organisation jetzt hier. Ne? Und oft ist es dann so, dass dann die Leute sich auch ein bisschen entlasten wollen, sagen, ja, also ich persönlich sehe das ganz anders. Ich so, ja, ich auch, aber wir sehen jetzt beide, das ist bei euch so. Ja. Also das heißt, diese Beobachtung des Beobachters beim Beschreiben und in Gebrauchnahme ist also ein Element. Und in dem Fall ist quasi die Person unwichtig. Das ist ein ziemlicher Hack, also in so ein Interview reinzuschreien und sagen, hallo, grüß Gott, schön, Sie kennenzulernen. Sie als Person sind leider unwichtig. Ja? Also das muss man ein bisschen vorbereiten. Ja? Sonst geht es schief. Ja?
Genau. Das kann man elegant verpacken. Ja,
genau.
Ja. Gerhard Wohland schreibt ja in seinem Buch auch so schön, ne, dass man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wie so eine Art Schlüsselloch benutzt. Ne? Also sie sind sozusagen der Gateway, das Schlüsselloch zwischen uns. Und wir wollen durch den Mitarbeiter auf die Organisation schauen und nutzen den Mitarbeiter, während er eben die kulturellen Muster in Gebrauch nimmt, um dann etwas über die Organisation herauszufinden. Und wenn man das gut framen kann, ich liebe Detektivarbeit, ne? So kann man das auch framen, ne? Man sagt, hey, wir sind jetzt hier Detektive, ne? Wir wollen der Organisation mit ihren Feinheiten und mit ihren Problemen auf die Schliche kommen. Ja? Und wir brauchen dich jetzt gerade hier, lieber Zeuge, liebe Zeugin, wenn man so will, um uns zu helfen, den Fall zu knacken.
Genau. Und was mache ich jetzt damit? Naja, also ich tue diese Hypothesen, die ich vorher schon habe, also ich gehe halt mit einem Set von 10, 12, 15 Hypothesen mal da rein, ne? Was könnte denn sein? Tue ich in dem Fall verdichten und schauen, welche denn möglicherweise zutrifft. Ohne den sogenannten Richtigkeitsanspruch. Ne? Also auch die kann immer noch falsch sein und in der Praxis erkennt man dann plötzlich, dass man widersprüchliche Hypothesen plötzlich aufstellen kann. Ne? Und das ist ganz normal, weil die Organisation ja nicht homogen ist als Kultur. Ne? Also der eine sieht es so, der andere sieht es so. Vielleicht ist auch innerhalb der Organisation unterschiedliche Kulturmuster. Also insbesondere, wenn man auf einer sehr hohen Flugebene die Organisation betrachtet, wird man da total blind sein. Da werden quasi alle Kulturmuster vorkommen, die es irgendwo gibt. Ist übrigens der Indikator, dass ihr zu hoch geflogen seid. Ne? Also da müsst ihr eine Stufe tiefer gehen und nur eine bestimmte Abteilung euch anschauen oder so. Ne? Sonst denkt ihr, ach, das ist ja ein Set an allen stereotypischen Mustern, die es gibt. Ja? Also, und ihr merkt, ist mir schon passiert. Ne? Also ist eine Gefahr, die man da hat bei der Sache.
Um das jetzt nochmal eins konkreter zu machen, also das heißt deswegen verkettete Gespräche, weil, jetzt nehmen wir einen hypothetischen Fall, Martin und ich würden solche Gespräche führen, dann würde Martin jetzt mit einem Kollegen, mit einer Mitarbeiterin sprechen, ich würde das machen, am besten parallel. Wir würden diese Leute mit diesen Thesen, die wir haben, einfach mal provozieren, ins Gespräch gehen. Danach würden wir uns synchronisieren und schauen, ob welche Hypothesen sozusagen belastbar sind, welche nicht, welche neuen Erkenntnisse wir gewonnen haben. Damit schärfen wir unsere Hypothesen und gehen mit diesem neuen Satz wieder in das neue Gespräch. Und wenn man dann 12 bis 15 Gespräche geführt hat, ist man in der Regel irgendwann an einem Punkt, wo kein neuer Erkenntnisgewinn stattfindet, ja? Wo man dann sozusagen die Hypothesen so fein und präzise beschrieben hat, dass sozusagen im letzten Gespräch idealerweise die Leute sagen nur noch, ja, exakt so ist es. Und dann ist kein neuer Erkenntnisgewinn da und dann weiß man, das war's.
Das ist das langweiligste Gespräch dann überhaupt, wenn die dann immer Ja sagen. Ne? Also das ist auch ein Hack, den wir da oft machen, dass wir dann einfach bewusst falsche, in Anführungszeichen, eine Hypothese kann nicht falsch sein, ne? Aber bewusst sehr unwahrscheinliche Hypothesen einbauen, um da so einen Gegenpol mal zu kriegen. Ne? Also wo jemand sagt, nee, das ist ja komplett Schmarrn, wie kommst du denn auf sowas? Ja, dann sage ich ihm, das war als eine, die ich bewusst in diese Richtung, wo ich sage, das ist vielleicht unwahrscheinlich, aber das könnte trotzdem sein. Und manchmal hat man da halt einen Treffer. Ne?
Ja, genau. Wir wollten nur gucken, ob sie noch aufpassen. Ne? So.
Ja, genau. Genau.
Von einfach mal was Falsches
einstreuen. So, ja. Ja.
Genau, ja. Ja. Jetzt ja, könnte man natürlich damit? Noch den Einwand natürlich noch haben, dass man sagt, ja gut, warum fragen Sie es nicht einfach direkt danach? Ne? Warum können wir jetzt nicht einfach sagen, erklär mir mal, wie man bei euch Karriere macht, um bei dem Beispiel zu bleiben. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dann würde die Person sehr, sehr wahrscheinlich den formal korrekten Weg beschreiben. Naja, wir haben einen Gehaltsprozess, ne, und dann gibt's ein Mitarbeitergespräch, die finden dann in der Regel irgendwann im Juli, August statt und dann geht es in den Prozess und so weiter und so fort, ne, und dann kriege ich sozusagen das, was auf der Vorderbühne, auf der Schauseite der Organisation eigentlich erwartet wird. Aber das ist ja das Unspannendste, weil das kann ich einfach nachlesen, ne. Wichtig ist ja, wie es tatsächlich in Gebrauch genommen wird.
Ja, das ist der Mechanismus, ist genau der Entscheidende, ne. In dem Moment, wo ich den jetzt frage, tut er sozusagen erwartungskonform antworten. Und das ist genau das, was ich nicht will, weil das ist diese Vorderbühne der Organisation, die du auch auf der Webseite nachlesen kannst. Das ist, man kennt das vom Mechanismus her, wenn man Jugendliche zum Beispiel fragt, was sie denn werden möchten, ja, so im Fernsehinterview oder so, dann spielen die das Spiel auch schon. Ne? Also die tun dann Erwartungserwartungen wiedergeben. So, ja, nee, also ich möchte schon Karriere machen und ein Haus und ein Kind bauen, so was halt gesellschaftlich erwartet wird in so einem Interview. Ne? Und der wird nicht sagen, du, eigentlich habe ich keinen Bock auf Arbeit, ich gehe auf eine Insel nach Thailand. Ja, das wird er nicht sagen. Ja? Also, und diesen Effekt haben wir da auch. Ja? Und den umgehen wir damit und den brechen wir dadurch. Und wenn wir jetzt diese Dinge haben, dann wird es spannend, weil dann müssen wir nämlich aussortieren zwischen Dingen, die die Wertschöpfung behindern und Dingen, die die Wertschöpfung nicht behindern. Es gibt nämlich Sachen, die sind zwar wissenschaftlich, soziologisch total spannend, die zu untersuchen. Ja? Also der Wissenschaftler in uns sagt, lass uns da mal reinbohren und schauen, warum der Grund. Aber die sind nicht wertschöpfungsrelevant.
Ja, und in dem Fall, oder für den Auftrag, ne, den wir bekommen haben, ist es einfach nicht, spielt es keine Rolle.
Ja. Genau, oder für den Auftrag. Das wäre ein anderer Auftrag. Also kann man dann sagen, das wäre jetzt ein anderer Auftrag, aber das hat mit dem nichts zu tun. Und deshalb schnappt man sich dann eine Liste an den möglichen Hypothesen, die man dann hat. Also die und die und die und die und die. Wertschöpfungsrelevante, welche ist die wichtigste gerade? Macht man mit dem Kunden idealerweise, ne? Spricht man zusammen mit dem Auftraggeber. Und dann, nachdem es ja eine Hypothese ist, gibt es natürlich jetzt kein richtig und falsch. Ne? Das heißt, wir müssen ein Experiment machen.
Ja, so ein Mist aber auch.
Ach, ja, müssen wir ausprobieren. Und es kann auch sein, dass die Hypothese sich nicht bewahrheitet. Was habe ich dann gewonnen? Und dann habe ich was gelernt. Und deshalb mache ich diese Iterationen kurz und knapp, die Hypothesen möglichst klein, damit ich sie schnell ausprobieren kann, dass ich schnell was lernen kann. Und das kommt uns durchaus bekannt vor. Ja,
ja. Jetzt können wir wieder den Link machen. Erstens mal, Martin, zu deinem letzten oder vorletzten Impuls. Da haben wir auch extra ein Experiment Canvas erstellt. Könnt ihr auch bei uns auf der Webseite downloaden. Und nochmal, um den großen Rahmen zu spannen, auch nochmal sehr hier auf die Folge mit Stefan Kühl verwiesen, wo wir genau darüber gesprochen haben, wie wichtig eigentlich hier dieser in Anführungsstrichen agile, iterative Ansatz im Veränderungsmanagement ist. Genau aus diesem Grund, ne? Hypothesen, Experiment, validieren. Nächste Hypothese. Damit man möglichst schnell merkt, ob man auf dem falschen Weg ist und nicht sich auch über 3 Jahre an ein so ein Projekt bindet und man das einfach nur noch durchzieht, weil es halt durchgezogen werden muss. Genau. So, jetzt könnte man natürlich noch einen anderen Einwand bringen und sagen, ja, Moment mal, aber wir nutzen hier immer, um solche Kulturbeobachtungen zu machen, Fragebögen. Ja, gut, alles klar. Das Ding ist, bei Fragebögen ist halt wieder genau das Gleiche, wenn die machen nur die Vorderbühne sichtbar. Weil ob ich jetzt jemanden frage, ob er mir erklärt, wie der aktuelle Gehaltsprozess läuft oder ob ich das per Fragebogen mache, macht keinen Unterschied. Und das liegt einfach daran, dass Werte, die ja nun mal in diesem Kulturgewaber intrinsisch eingebaut sind, die können nicht erfragt werden. Ja? Und vor allen Dingen sind die Werte der Organisation, die bestehen ja nicht aus den Werten der Mitarbeiter. Das ist ein großer Unterschied. Also ich kann das Individuum fragen, der kann mir jetzt sagen, wie er es gerne hätte. Das heißt aber noch lange nicht, dass das dann auch die Werte der Organisation sind. Also auch Fragebögen sind alles nur Schauseite und Vorderbühne.
Ja, ja. Also die Hypothese bei diesen Fragebögen ist, dass die Werte und Kultur der Firma sich aus der Summe der Einzelwerte der Mitarbeiter zusammensetzt. Und das ist falsch. Plus die Mitarbeiter antworten in solchen Umfragen natürlich erwartungskonform. Das heißt, es gibt eine Verfälschung der Umfrage. Plus, und das ist der in allerentscheidendste Punkt, warum das nicht geht und warum das nur in direkten qualifizierten Interviews, im direkten Austausch mit dieser Fragetechnik, die wir gerade besprochen haben, geht, ist, dass der Fragesteller, die Umfrage natürlich nur so schlau ist wie der Fragesteller. Also eine Frage, die der nicht auf dem Schirm hat, die kann nicht gestellt werden. Und ja, es kommt dann, ja, da gibt es dann so Freitextfelder und sowas. Ja, viel Spaß. Ja, 100 Freitextfelder auswerten, das ist einfach eine Mammutaufgabe und geht nicht. Und dann steht da auch so ein Schmarrn oft drin. Ne? Und die Umfragen produzieren dann eigentlich mehr Unzufriedenheit.
Ne? Ja, und selbst wenn, ne? Also ich meine, hier gerade in dem Interview hat man ja den Vorteil, dass man im, Klaus Einsching würde jetzt sagen, im Kontakt ist. Ne? Ich kriege ja mit im Gespräch, ob sich da jetzt gerade jemand windet, ob anhand der Mimik, anhand der Geste, okay, da haben wir gerade irgendwo ein Schwarze getroffen. Ne? Das kriege ich nur im Gespräch mit und dann kann ich da nochmal tiefer einsteigen. Das kriege ich über so einen Fragebogen überhaupt nicht raus.
Ja, ja. Das, also, was du gut beschreibst, ist gut, möchte ich nochmal rausstellen. Ne? Also in dem Moment bei so einem Gespräch, verkettete Gespräche und so einem Interview, wo jemand sich so windet und wo es für ihm so ein bisschen unangenehm ist, ja, man probiert dann im Sinne des Gesprächsklimas, in einem normalen Gespräch würde man das jetzt vermeiden, da würde man sagen, gut, da gehe ich jetzt nicht hier ein. In so einem Gespräch müsst ihr da weitermachen. Es führt dann dazu, dass wir uns dann teilweise auch entschuldigen. Am Schluss sage ich, tut mir leid, ich musste jetzt da ein bisschen weiter reingehen. Ich weiß, das war jetzt unangenehm, aber das hat jetzt die und die Erkenntnis gebracht. Also in dem Fall wichtiger Indikator.
Ja, ja, sehr gut. So, dann ist jetzt natürlich die ganze Krux an der Sache. Wir sprechen hier die ganze Zeit von Hypothesen. Wie kommt man denn auf diese Hypothesen? So, und das ist jetzt ehrlicherweise natürlich ein bisschen Übungssache. Aber auch hier haben wir, würde ich sagen, schon eine sehr gute Grundlage in diesem Podcast geschafft, dass das theoretisch jeder zumindest mal üben kann. Und wir haben jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel gebracht, natürlich vollkommen frei erfunden, nur um die Mechanik klar zu machen. Im Detail ist das natürlich eine Menge Arbeit. Also im konkreten Fall haben Martin und ich da durchaus mal einen halben Tag bis Tag investiert, um diese Hypothesen, den ersten Satz mal zu entwickeln. Also nehmen wir an, wir hätten ein Softwareunternehmen, ein kleines Startup. Ja, ist ein kleines Unternehmen, wird von 2 Geschäftsführer, Geführerinnen geführt und ist jetzt im relativ schnell auf 30 Leute gewachsen. Vorher war eben alles in einem Tisch irgendwie entscheidbar, alle waren in einem Raum. Stefan Kühl würde jetzt sagen, die sind halt hyper identifiziert gewesen mit diesem Unternehmen. So, und jetzt muss man sich halt überlegen, was ist in so einem Unternehmen los? Wir reden immer von der System-Umwelt-Differenz, das heißt, ich gucke mir jetzt an, in welcher Branche sind die unterwegs, wie groß sind die, in welcher Stadt sind die unterwegs, haben die Fachkräftemangel, haben die keinen Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Ich mache sozusagen ein Business Model Canvas, gucke ich mir detailliert an. Ich muss mir auch die Zahlen des Unternehmens irgendwie angucken, sind die gerade erfolgreich oder nicht. Und dann kann ich anfangen, erste provozierende Hypothesen mir mal zu überlegen, was könnte los sein in diesem Unternehmen. Weil die These ist ja, jedes wegen der System-Umwelt-Differenz, die Umwelt prägt das System. Das heißt, je nachdem, wo sich das Unternehmen befindet, müssen sich intern Strukturen ausbilden, die eben dieser Umwelt gerecht werden. So, und bei so kleinen Unternehmen, hyperidentifiziert, die schnell gewachsen sind, wir reden von Wachstumsschmerzen, könnte man jetzt einfach mal sagen, dass es plötzlich auf einmal ein Oben und Unten gibt. Nicht mehr können alle eingebunden werden, auf einmal gibt es eine Hierarchie, ob formell oder informell, aber auf einmal muss halt irgendwo entschieden werden, weil alle nicht mehr zusammen in einem Raum an einem Tisch entscheiden können. Und das will man sich halt aktuell nicht eingestehen in dieser Organisation und deswegen spielt man sich weiterhin Partizipation vor. Aber plötzlich merkt man, das könnte jetzt ein Auftrag sein, dass man von denen gesagt bekommt, irgendwie, weiß ich nicht, das Engagement der Mitarbeiter geht runter. Irgendwie sind die nicht mehr so am Start, die machen nur noch Dienst nach Vorschrift, 9-to-5.
Ja, oder bestimmte Gruppen machen das und die anderen machen es nicht und so, ne? Und das ist irgendwie so inhomogen oder sowas. Und von der Methodik, wie jetzt mal rangehen kann, ist so ein bisschen die Kraft der Negativität nutzen. Also einfach so mit Vorurteilen reinballern. Ja? So, und einfach ein bisschen böse Vorurteile entwickeln, ja, also in bester Absicht natürlich. Und mit dieser Mechanik kriegst du dann Hypothesen rein. Ja, du sagst, okay, jetzt ist, was ist mit dem Chef denn? Ist der präsent? Ist der nur in seinem Porsche drin? Ne, das wäre jetzt ein Vorurteil, was man so stereotypisch hat. Und dann sagt er, nee, der ist schon immer da, der ist immer den ganzen Tag arbeitet wie blöd. Ja, aber der zweite Geschäftsführer, der jetzt vielleicht eigentlich keiner ist oder doch, der ist aber nie da und der müsste aber Entscheidungen treffen. Ah, okay, da haben wir ein Entscheidungsproblem gerade, ja. Oder wie sieht's denn aus dem System Familie aus? Ja, wer ist denn da jetzt mit wem verbandelt? Ja? Und dann kommt man irgendwie drauf, dass es irgendwie ein Beziehungsgeflecht gibt. Privater Natur gibt es ja oft bei so Startups. Ne? Da ist es der mit dem liiert, verheiratet oder wie auch immer. Und das blockiert irgendwelche Entscheidungsprozesse oder gibt dieser Person, die mit dem Geschäftsführer verbandelt ist, mehr formale Macht, als das sie eigentlich haben sollte. Wenn es dysfunktional wäre. Ne?
Ja. Also jetzt hier in diesem konkreten Beispiel könnten wir den Auftrag bekommen haben, hey, wir stellen gerade irgendwie fest, wir sind stark gewachsen, aber das Engagement lässt nach, dann führen wir die ersten Gespräche, wir würden die Hypothese einfach mal in den Raum werfen, es gibt plötzlich eine Hierarchie, ob informell oder nicht, ne? Es gibt auf einmal ein Oben und Unten, es können nicht mehr alle eingebunden werden, das will man sich nicht eingestehen, also spielt man sich weiter irgendwie Partizipation vor. So, und jetzt könnten die dann sagen, Nee, so ist das überhaupt nicht. Wir haben nämlich rausgefunden, der Chef und die Chefin, das sind nämlich ein Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin, die hatten eine geheime Affäre und haben ihre paar Probleme in der Firma ausgetragen. Das wusste jeder, aber man durfte nicht drüber reden. Und deswegen sind jetzt alle total verunsichert und wollen eigentlich mit dieser Firma nicht mehr viel zu tun haben. Ist ja vollkommen fiktiv irgendwie ausgedacht, ne? Aber so, ich hätte niemals vorher eine Frage stellen können im Sinne von, haben die beiden eine Paarbeziehung? Warum sollte ich auf diese Idee kommen? Aber erst durch diese Provokation würde mir dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagen, nee, also das sind Techtelgemächtel da oben und die tragen ihre paar Probleme aus und von dem her ist das hier gerade irgendwie ganz schwierig. Ah, okay. Ja, genau.
So. Und manchmal hilft es dann, sowas sozusagen in die Kommunikation zu bringen, manchmal nicht, ne? indem das dann besprechbar wird, kann das schon die Intervention gewesen sein.
Genau, das müsste jetzt heikel, ne? Das ist ein heikles Thema. Ob man das jetzt dann anspricht in der Gruppe oder mit dem Geschäftsführer selber bespricht oder wie auch immer, das muss man im Detail klären. Hier geht es jetzt nur um die Mechanik, wie diese Fragetechnik eigentlich funktioniert oder wie wir auf diese Hypothesen kommen. Eine zweite Hypothese, die man noch aufstellen könnte jetzt zum Abschluss, wäre, dass es mittlerweile wegen dem starken Wachstum eine soziale Distanziertheit zwischen Entwicklern und dem Chef gibt. Ne? Früher war der selber auch Softwareentwickler, er hat alles mitentwickelt, war mit dabei, die haben bis nachts um 3 gecodet. Jetzt mittlerweile gibt es aber immer mehr Aufgaben, die halt in so einer Firma anfallen, so typische Managementaufgaben, die nicht mehr technischer Natur sind. Und auf einmal entwickelt sich halt so ein wenig Verständnis auf beiden Seiten. Ne? Die einen haben keine Ahnung von Management, die anderen sagen, hey, die wissen überhaupt nicht mehr, wie bei uns hier die Softwareentwicklung funktioniert. Und dadurch entstehen die ersten Grabenkämpfe. Ja, das ist jetzt eine spezielle These, die man aufstellen könnte, weil sehr technische Domäne, Entwickler haben ja, alles Vorurteile. Kein Bock auf Management, wollen halt lieber coden. Früher war der Chef mit dabei, jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Das kann sich natürlich in so einer Kultur widerspiegeln, wenn auf einmal schnelles Wachstum da ist.
Ja. Und es gibt auch manche Dinge, die, sage ich mal, man herauskriegt. Und wir haben schon gelernt, bestimmte Dinge sind für die Wertschöpfung nicht relevant. Aber manche Dinge muss man auch überlegen, ob man sie im Sinne des Auftrags anspricht. Also man kriegt ja da ein offenes Buch der Organisation und sieht funktionale, dysfunktionale Muster, whatever. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, dass nicht alles, was man quasi rausfindet, auch kommunizieren muss. So ganz im Sinne von der Figur Laura Croft in dem Film Die Wiege des Lebens. Ja, die sucht da die Büchse der Pandora. Und die lernt am Schluss dann auch, dass quasi es Dinge gibt, die sollen nicht gefunden werden.
Ja, wunderbar. Dann haben wir mit Lara Croft gestartet, mit Lara Croft geendet und damit endet diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch wieder neue Erkenntnisse beschert. Wir freuen uns über Fragen aus der Community oder auch Rückfragen, wie man auf solche Hypothesen kommt. Meldet euch gerne bei uns und dann bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao.
Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.